Kultur miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Basler Kompostiermodell, das muss schnell gehen. Also innerhalb von 4 Monaten bis zu 12 Monaten muss der Kompost muss das durch sein. Es darf nicht stinken. Und es muss eine gute Qualität Kompost geben. Und darum hat man angefangen, durch ein bisschen Traum zu düfteln von Risiko, wie kriegt man das an? Und hat eben die 3 Regeln herausgefunden, man muss es wirklich sehr klein schneiden, mischen mit Strukturmaterial, feucht halten und dann wandelt es sich sehr schnell um. Und das ist eigentlich das Basler-System und eben, dass wir natürlich den Basler, dass wir die unterstützen. Wenn jemand einen Kompost will, dann bekommt er den von uns. Er bekommt ein Gitter, einen Deckel, eine Kompostgabel, weil die putzt, um drin nummerieren. Einmal die obersten 40 cm. Und er bekommt eben die regelmäßigen Häcksellieferungen, weil ohne Häcksel kann man nicht kompostieren.
Das ist Dedi Degli, die Kompostberaterin von Basel-Stadt. Sie ist schon seit 30 Jahren an diesem Thema dran. Denn dass die Leute zu den Bioabfällen schauen, ist noch keine Selbstverständlichkeit. Bei vielen ist ein bisschen Wissen vorhanden. Denn viele haben Eltern gehabt, wie ich, die kompostiert haben, oder vielleicht sogar Grosseltern auf dem Land. Wenn wir dort unterwegs sind, zum Beispiel am Wandern, akzeptieren wir alle, dass es auf dem Bauernhof vom Mist oder Kompost ein bisschen stinkt. Aber auf engem Raum vertreibt es da eher wenig. Wie man es in einer Stadt richtig macht und was die vielen Vorteile vom Kompostieren und vor allem auch von der Komposterde sind, darüber hören wir einiges in dieser Episode. Außer Dedi Degli habe ich auch Benita Janisch und Alain Aubert getroffen, die in einer Wohngenossenschaft im Gundeli gerade hinter dem Bahnhof wohnen und zur Kompostgruppe gehören. Wir sind zuerst alle vor 4 Blechcontainern gestanden und die 2 haben mir erklärt, wie sie in der Gruppe arbeiten. Später erzählen sie auch, dass es nicht ganz einfach war, die Leute von der Wohngenossenschaft Tierstein zu überzeugen. Und von der Edith Egli hören wir noch mehr über die richtige Kompostiertechnik. Doch gerade am Anfang ist ein Problem auf den Tisch gekommen. Ich wollte wissen, ob es in den letzten 30 Jahren Innovationen gegeben hat und habe eine überraschende Antwort bekommen.
Abbau? Okay, ja. Ist nicht mehr so gut wie früher?
Nein, weil die haben vor ungefähr 8 Jahren eingeführt, dass sie kostenlose Grünabfuhr machen können. Die ganze Bevölkerung kann alles, auch Speisreste, Küchenreste, natürlich auch Grünzeug vom Garten, alles in einen Container reinfallen und das wird abgeführt und in Bratteln, in Vergärung. Vergärt. Und das ist alles kostenlos. Also die Leute, die früher kompostiert haben, viele haben aufgehört. Das ist schade. Und wir haben auch dort 4 Quartierkompostplätze aufgebaut in den letzten 30 Jahren. Und kaum ist das gekommen, die Einführung von diesem kostenlosen Abfuhr, sind natürlich innerhalb von einem Jahr gerade 2 Quartierkompost zugegangen.
Gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen einer Grüntonne, die dort reingehört, und dem, was man auf den Kompost geht?
Ich muss noch einmal sagen, das Wort Grüntonnen ist ein bisschen noch schwierig. In Basel gibt es eine Grünabfuhr. Hier darf man alles, was vom Garten kommt, Äste, zum Teil auch ein bisschen Rasen, darf man in die Grünabfuhr rein tun. Und das wird einmal in der Woche abgeholt nach Anmeldung. Also man muss das anmelden und das wird abgeholt und das wird auch nach Bratteln, in die Gemeinde Bratteln gefahren und dort wird es vergärt. Aber halt Küchenreste, die frischen, saftigen, manchmal sofort stinkenden Küchenreste, die kann man nicht in die grünen Tonnen rein tun. Zu Basel. Die muss man selber kompostieren oder halt, wenn man die Möglichkeit nicht hat, in einen Mistkübel reinfallen. Weil die grosse Vergärungsanlage zu klein ist, für das Material von Basel auch noch aufzunehmen, also für die Küchenreste auch noch aufzunehmen. Und darum bleibt den Baslerinnen, Basler nur selber kompostieren.
Ich wohne ja in Bern und dort ist es anders. Ich darf eigentlich so meinen Küchenabfall in so einen Säckchen, in einem kompostierbaren Säckchen, in Grüntonnen hineinschmeissen. Genau. Haben die einfach größere Kapazitäten in diesem Fall?
Man kann halt Bern mit Basel insofern nicht vergleichen, weil Basel ist ein Stadtkanton. Wir haben gar nicht viel Land um uns herum. Es ist Deutschland an der Grenze, Frankreich an der Grenze, Kanton Basel-Land an der anderen Grenze. In Basel-Stadt hat es keine. Und auch wenn wir noch eine Vergärungsanlage hätten zu Basel, ist es noch schwierig, wo geht man denn hin? Mit dem Kompost? Oder mit dem Gär? Gut. Im Moment ist es noch nicht möglich. Thermisches Kompostieren wird gefördert.
Aber es gibt vielleicht noch andere Vorteile davon, dass man kompostiert.
Also es gibt einen Haufen Vorteile, dass man kompostiert. Also der Kompost ist natürlich ein wunderbares Produkt. Das ist ein Dünger, hat Stickstoff, Phosphor, Kali. Leute, die eigene Gärten haben, Gärtner, Gärtnerinnen, die schätzen das Produkt. Das tut nicht nur Düngen, das macht auch die Bodenfruchtbarkeit erhöht. Es hat antibiotische Wirkung. Man kann es auch auf Rasen tun. Also viele in Basel in den Hinterhöfen, da hat es ja tausende von so Kompost. Die es verteilen unter Büschen, unter Bäumen in Rasen. Da darf ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Das könnte eins der Probleme sein in Basel, weil die Hinterhöfe sind manchmal eher klein. Oder sind oft mit Kieselsteinen besetzt. Und dann wollen die Leute in den Häusern, sind 3, 4, 5 Haushaltungen, wollen kompostieren, können das auch. Aber wissen noch nicht, wo hin mit dem Kompost. Und das hat das eine oder andere auch schon einmal dazu geführt, dass sie nicht können kompostieren können, weil mehr die Stadtgärtnerei nimmt den Kompost, den entstandenen Kompost nicht zurück. Also die müssen sich eine Lösung finden. Also kreative Leute finden dann etwas, die haben irgendwelche Freunde, Verwandte, die dann doch einen Garten haben oder ein Einfamilienhaus haben und so. Aber das kann ein Problem sein in diesem engen kleinen Bad.
Jetzt kehren wir doch einmal wirklich zurück an den Ort, am Sinn. Ja. Also da hat es jetzt, ich habe das Wort von euch eingeführt bekommen, 4 Metallcontainer. Wenn ihr mir zu denen etwas erzählen, das sieht so aus, wenn die unterschiedliche Inhalte hätten.
Also ein Container hat einfach ein Häcksel drin, wo uns die Stadtgärtnerei anliefert und befüllt. 2 Container sind am Ruhen. Der eine ist eigentlich fertig, dann sind wir noch ein am Siebeln und verteilen. Und ein Kompost ist der aktive, wo man einmal in der Woche eben öffnet und die Leute können ihre Sachen bringen.
Also Ruhe tut sie, nehme ich an, damit sie in Ruhe kann wirklich verrotten und vergären und was es dann immer passiert da drinnen in diesem Kompost. Wie lange ist in so einer Ruhephase?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wie, was alles drinnen ist, wie gut zerkleinertes Material ist, wie warm, ich glaube auch die Aussentemperatur ist, weil der Kompost wird ja heiß. Und kannst du dich erinnern, wenn dass wir den fertig haben? Im Januar, Februar oder so?
Ich kann mich nicht erinnern, ich könnte es nachschauen. Grundsätzlich haben wir, glaube ich, mal gelernt, so frühestens 6 Monate.
Bis ein Jahr.
Jetzt, frühestens 6 Monate. Jetzt, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben eher so 4 bis 6 Monate gewartet bisher. Es ist sehr, sehr schnell gegangen. Mhm. Einerseits hat das wahrscheinlich mit der guten Temperatur zu tun, also das Wetter hat mitgespielt. Andererseits sind die Kompost tatsächlich relativ gut gelüftet. Und dann zum Dritten haben wir von Anfang an gelernt, kompostieren ist relativ einfach. Wir müssen etwa wissen, was reinkommt, und dann gibt es eigentlich vor allem eine Regel. Zerkleinern, 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 zerkleinern. Und das haben wir den Leuten genau so weitergegeben, und die haben das effektiv zerkleinert. Das heisst, alles, was gekommen ist, ist geschnetzelt gewesen. Das ist sicher mit ein Grund, warum wir, also der erste haben wir nach 4 Monaten haben wir gedacht, ja, eigentlich waren wir fertig, jetzt warten wir noch ein bisschen, und nach 6 Monaten hat es noch gleich ausgesehen. Ja. Und jetzt sind wir überlegen, 2 oder 3. Einen haben wir komplett gelernt, und jetzt haben wir 2, die am Ruhe sind. Einen sind wir. Sind wir am Lehren.
Der ist eben im Januar fertig geworden und der ist im Juni fertig geworden. Und der vom Januar haben wir vor etwa einem Monat angefangen schon zu siedeln.
Und weil wir die Erdenwelle haben. Ich glaube, wir haben die Erdenwelle fertig gesehen, war meines Erachtens schon relativ viel früher. Es ist auch ein bisschen Druck vom Mischen. Wir haben ja 40 Kompostgut, die wir reinmachen und den Häcksel, der das ein bisschen aufsucht und dem ganze Struktur und Luft gibt. Und wenn man das schön mischt und eigentlich ja, vor allem richtig viel drin hat, dann läuft es sehr, sehr gut.
Eben, es hat 4 Container und es hat ein Schlüssel dran. Kommt jemand euren Kompost klauen?
Zum Glück nicht. Nein, das ist eine Massnahme, dass die Leute nicht irgendetwas reinwerfen, dass es nicht einfach schlussendlich irgendeine Abfalldeponie ist. Ich glaube, das wäre schon eine Gefahr. Ich habe am Anfang mit dir das auch diskutiert, dass eigentlich es schön wäre, wenn die Leute einfach selber kommen können und es machen und es nicht in dem Sinne eine Reglementierung braucht, aber ihre langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass es halt einfach nicht funktioniert. Und dann sind Sachen nicht verkleinert und es hat Sachen drin, die man nicht auf den Kompost kann. Und weil das so ein heikles Thema schon war, überhaupt den Kompost dürfen auch nicht stellen, haben wir das Risiko nicht eingehen wollen. Und genau, haben von Anfang an die Schlösser angemacht. Kompostgruppe, wo auch da ist am Mittwoch. Die Leute, die 6 Leute, die wissen den Code, die machen es auf und machen es wieder zu.
Es gibt eigentlich rein sachliche Sachen, oder? Wo man muss wissen. Eben, man muss es verhäckseln, gewisse Sachen gehen, andere Sachen gehen nicht. Und dann gibt es noch soziale Regeln. Und da hast du jetzt sehr viel Erfahrung gemacht. Vielleicht nur mal ganz kurz noch mal aus deinem Erfahrungsschatz. Warum braucht es eine Kompostgruppe?
Also gerade vor allem in einer so einer grossen See, dort braucht es eine Gruppe. Die haben den Kontakt, nehmen den Kontakt auf mit mir, die bestellen Material, Häcksel von mir oder vielleicht mal eine Gabel oder wenn sonst Waldstock, wenn sie einfach etwas brauchen. Und so eine Kompostgruppe, hier in dieser Siedlung, da hast du jetzt gesagt, das sind 6 Aktive, die wissen genau, wie es funktioniert. Die sind dann hier an dem Tag, wo bei euch am Mittwoch, und die leiten dann die anderen Leute an, die einfach ihre Küchenkessel bringen. Ich nehme an, die helfen zu vermischen. Die wissen dann auch, wo man das Material, das gemischte Material kann rein tun. Also es ist schon wichtig, dass es ein paar Leute gibt, die wirklich daraus kommen, die wissen, wie es funktioniert.
In dieser Genossenschaft, wo wir hier wohnen, haben wir so 3 Sackgassstrassen, die eigentlich durch die Häuser so ein bisschen miteinander verbunden sind, mit jeweils einem relativ grossen grünen Garten, also grün mit Wiesen vor allem, Bäumen und Büschen, nicht jetzt ein Nutzgarten. Aber das heisst, durch die 117 Wohnungen gibt es eine relativ grosse Nachfrage. Und das machen im Moment nicht alle mit, was ja auch in Ordnung ist. Es wird auch so bleiben. Und trotzdem eigentlich mit diesen wenige, ich würde sagen, es sind immer noch ein Bruchteil, vielleicht ein Fünftel von den Leuten, gibt es wirklich viel Kompost. Und eben dann können wir dann auch da wieder bei unseren Rosen und Himbeere und was wir halt so haben, dann auch nicht tun.
Können wir hier wirklich verteilen?
Schluss ja, haben wir gute Erde, wo wir einfach den Schubkarren absäbeln, durch die Genossenschaft fahren und wenn wir es einfach machen wollen, jeder Rose eine Hüfe leer machen, das ein bisschen antrampeln, dass es bleibt. Und sonst gibt es innerhalb der Kompostgruppe auch Leute, die Privatbedarf haben, die dann im Prinzip, wenn sie es selber gehen, säbeln, ein bisschen haben können. Es haben aber auch sonst schon, ich glaube, einzelne Genossenschaften ein bisschen Erde abgeregt, die dann übrig ist. Aber wir haben so viel Grünfläche, das heisst, wenn es keinen Bedarf von der Genossenschaft gibt, können wir das verteilen und der Garten profitiert davon. Ja. Also ich habe 3/4 Kompost auf die Rabatten verteilt und bin sparsam gewesen, weil wir einfach so viel Grünfläche haben. Von dem her Überproduktion, nein, definitiv nicht.
Das ist natürlich ein riesiges Glück in Basel, dass ihr so viel Grünfläche habt. Wie ich vorher gesagt habe, viele Mehrfamilienhäuser haben hinter kleine Hinterhöfe mit Kieselbelag. Oder? Und die haben natürlich dann eben schon mehr, ihren Kompost loszuwerden. Und das reicht dann nicht unbedingt nur einfach Erdmischungen machen für Zimmerpflanzen oder Balkonpflanzen. Die müssen dann kreativ sein oder innovativ sein und wissen, wo will ich an mit meinem Kompost.
Und aus deiner Erfahrung heraus, was meinst du, was haben Sie für Lösungen gefunden?
Freunde, Verwandte, das ist eigentlich die Hauptlösung. Oder dann stellt sich heraus, dass doch jemand im Haus einen Freizeitgarten hat und dann nimmt der eine gute Menge ab. Ja, oder was natürlich auch noch immer wieder mehr kommt, ist die gesiebelte Erde abfüllen in einen Sack und dann auf das Trottoir vor dem Haus stellen und anschreiben, frische Komposterde, dann bitte mitnehmen und das geht dann also schon weg. Weil Kompost ist ein wunderbares Gut, das wird gebraucht von Gärten. Ich habe schon oft gesehen, dass die Leute zum Teil wirklich einen schrecklichen Hinterhof haben und wenn sie den Kompost haben und dann denken sie, was könnte ich denn machen und dann halt wirklich ein Gartenbeet anlegen. Biodiversität nimmt zu, wenn die Leute einen Kompost haben im Garten, also in ihrem Hinterhof. Und das ist doch immer wunderbar zu sehen.
Was ist denn für das Vergnügen am Kompostieren?
Also ich finde es recht cool, wenn man es rein tut, danach fängt man an mischen und dann sieht man so, was alles rumkreucht und die Würmer sich wieder verziehen und so. Und das ist einfach, also ich finde das schon so ein gewisses Wunder, oder? Man tut quasi seinen gefühlten Abfall da rein und der fängt an leben. Das ist, also ja, die Verwandlung von, wir haben Abfall und nachher haben wir einen Lebensraum für Tiere und am Schluss haben wir super Erde mit total viel Nährstoff drin.
Das ist doch interessant. Die Grünabfuhr hat auf der einen Seite, zumindest in Basel, dazu geführt, dass weniger Leute kompostieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Nachrichten. Wer in einem tristen Hinterhof einen Kompost anlegt, kriegt Lust darauf, dort auch anfangen zu gärtnern. Es macht Freude, wie Benita Janisch gerade gesagt hat.
Der Kreislauf von Essen, Resten verwerten, verrotten und dann den wertvollen Dünger zu ernten und zu brauchen. Wir sind an einem Tisch im Garten weiter hinten gezügelt und haben darüber geredet, wie der Kompost überhaupt entstanden ist.
Ich komme nicht von Basel, was man ja mit dem Dialekt auch angehört. Und das heisst, ich komme aus dem Thurgau. Meine Mutter hat immer kompostiert, obwohl wir nicht jetzt ultraländlich aufgewachsen sind. Und dann bin ich zu Basel angekommen und habe gemerkt, da gibt es keinen Kompost. Also, wo ich gewohnt habe, im Wohnheim in Basel von der Uni, hat es nicht gegeben. Und dann sind wir da hin und da hat es auch nichts gegeben. Und ich konnte das gar nicht verstehen, weil ich dachte, da haben wir ja den Garten vor der Tür, also wo ist das Problem? Und dann hat es doch noch mal 3 Jahre gebraucht, bis ich dann an der GV einen Antrag eingereicht habe. Weil, als ich die Vorstandspräsidentin mal angefragt habe, ob man den Kompost machen könnte, hat sie gesagt, ja, das können Sie nicht selber entscheiden, das müsse über die GV gehen. Vor Jahren, aber wie viele Jahre das her wäre, hat es schon mal einen Antrag gegeben, das ist abgelehnt worden. Okay, dann habe ich den Antrag gemacht und der ist leider dann auch abgelehnt worden. Sehr zu meinem Unverständnis.
Mit welchen Argumenten?
Genau, mit welchen Argumenten. Es hat ein paar ältere, sehr alte Bewohner gehabt und die haben das Konzept vom Kompost, glaube ich, auch nicht verstanden. Und so, wir wollen doch kein Abfall auf unserem Areal und dann kommen wir da noch die Ratten. Wir haben schon das Problem mit den Babys, dass da irgendwie Füchse und Kreien am Umpicken sind. Und dann stinkt das. Und eigentlich die 3 Haupt... Ja, ich weiß nicht mehr, wie knapp das Resultat war, aber damals war es auch noch so, dass eher die jungen Leute, die da gewohnt haben, nicht an die GV gekommen sind. Dementsprechend die Jungen, die vielleicht so eine Idee hatten, ja, wir müssen doch so ein bisschen zu unserer Zukunft schauen, sind halt nicht da gewesen und haben gestimmt. Dann hat es 1 oder 2 Jahre später einen jungen Nachbar gemacht, der ich angekriegt hat und gesagt hat, willst du nicht du einreichen? Weil sonst kommt es wieder von mir. Ich weiß, gut, dann hat er es erst gemacht, mit dem gleichen Resultat. Dann bin ich ein bisschen konsterniert gewesen und dachte, das kann es doch nicht sein. Aber ja, dann hat die andere Nachbarin gesagt und dann hat die den gleichen Antrag von dort zumal im 15. haben wir einfach mit ihrem Namen unterschrieben und wieder genau gleich eingereicht. Und dort haben wir die GV dann schriftlich gemacht, wegen Covid. Dann haben wir die per Brief abgegeben und, glaube mit einer Stimme mehr, gell, ist es angenommen worden.
Wir haben im Wesentlichen seit 15 jedes zweite Jahr den gleichen Antrag eingereicht. Und man muss auch verstehen, in so einer Wohngenossenschaft, der Vorstand, das ist ein Laienvorstand, das sind berufstätige Leute, die machen das neben ihrem Job. Und die haben eine Haufen mehr Aufgaben, als dass man vielleicht als Mieter oder als Genossenschaft wahrnehmen würde. Und die haben die Verantwortung, die zusätzliche Verantwortung, mit dem Kompost auch nicht übernehmen wollen. Also der Vorstand war moralisch eigentlich von Anfang an hinter dem gestanden, aber hat der Zusatzaufwand sich nicht ans Bein binden lassen. Und die ältere Generation, die jetzt Benita beschrieben hat, das sind jetzt nicht irgendwelche Querulanten gewesen, sondern das ist einfach irgendeine komplett andere Denkart. Wenn ich den alten Herrn reden gehört habe, dann habe ich mir wirklich so das brennende Feuer mit alten Reifen vorgestellt. Er hat das so beschrieben, als wäre das so eine Abfalldeponie. Wo wir am ersten Tag da gestanden sind, ist tatsächlich auch sofort der Mieter gekommen. Ja, kann das denn sein, dass der mal stinkt? Also einfach die Vorurteile, die man halt auch kennt, dass die vorhanden gewesen sind. Und deshalb ist das so lange gegangen. Es ist aber tatsächlich so, von 15 bis 20 ist die Marge immer wieder kleiner geworden. Also ob die eine Stimme, die zum Sieg verholfen hat, jetzt mit Covid zu tun hat, oder ob es einfach die Tendenz ist, die seit 15 oder vor 15 noch existiert.
Ja, weißt du, als ich mir überlegt habe, was ist echt am Schluss doch die Kernaussage von diesem Beitrag, habe ich echt überlegt, aber kompostieren, das ist doch so allgegenwärtig, das wissen die Leute doch sicher. Wir müssen dann auch schauen, dass wir das Element rausschaffen, oder was irgendwie speziell ist und wo vielleicht auch noch Leute könnte dann interessieren, weil ich schon komplett gehört ist. Ist eigentlich, es ist eben leider immer noch etwas, das auf Widerstand stößt, wenn man Vorurteile hat. Obwohl es ganz offensichtlich ziemlich viele Vorteile hat. Vielleicht ist das jetzt etwas Baslerisches? Ist das in Binnigen genau gleich? Wäre das in Bern anders? ist das etwas Ländliches? Da kommt es im Thurgau?
Nein, ich glaube, das ist überall so. Weil Kompostieren, wenn man das nicht richtig macht, das kann stinken. Und es stinkt in sehr, sehr vielen Fällen. Wenn eben die Leute die Regeln nicht können befolgen, wenn sie sie nicht kennen. Und eben wieder da, wenn man da im Hinterhof hat und das nicht richtig macht, dann stinkt es und dann hat es Mücken und Insekten. Und das ist schon nicht toll.
Ja. Dann sag doch mal ganz kurz, Was ist denn das Wichtigste, damit er nicht stinkt?
Das sind 3 Regeln. Wie ihr da am Anfang mal gesagt habt, klein schneiden. Damit die luftliebenden Bakterien überhaupt etwas zu fressen haben. Die fressen nämlich nur an den Schnittstellen. Also muss man eine Zitrone oder eine Banane, die muss man einfach verschneiden. Und dann brauchen die luftliebenden Mikroorganismen, die brauchen eben etwas Luftiges. Und das bekommen sie rein, müssen sie reinkriegen in Form von Häcksel, von Schreddermaterial. In Basel bekommen das alle Leute, die zu Basel kompostieren werden, von uns beliefert mit Häcksel. Also mit dem Schredder, für das man das eben unter die verkleinerten Küchenreste drunter mischt. Und dann gibt es noch die dritte Regel, das heisst Feuchtigkeit. Das muss ein bisschen feucht sein. Wenn man das befolgt, dann fühlen sich die Mikroorganismen so wohl, es wird heiß und die fühlen das einfach abbauen, das organische Material. Und die Kleintierchen, die im Asseln, fühlen das einfach umbauen und zu Kompost aufbauen. Wie gesagt, innerhalb von eigentlich schon 4 Monaten. Große Kompostieranlagen kriegen wurzelverträglichen Kompost in 4 Monaten, ihr offensichtlich auch. Aber so durchschnittlich 6 bis 12 Monate eben haben dann die Tiere das zu Kompost umgewandelt.
Das heisst, du hast das Wort gesagt, das ist eben eines der Hauptargumente, oder? Du hast das Bild vorher sogar gebraucht, das gibt eine richtige Deponie da, oder? Und so. Wenn man es richtig macht, ist es eben nicht so. Es ist zivilisiert, das zum Beispiel hier in den Containerinnen. Mhm. Es hat ein System, es gibt rieferen und weniger rieferen Kompost. Ich habe nichts geschmeckt. Nehmen wir mal an, dass im Sommer ist es vielleicht ein bisschen anders, oder?
Wir haben effektiv, dadurch, dass wir so eine grosse Grünanlage haben und dadurch, dass wir als Genossenschaft auch unsere Gartenarbeit laienhaft organisieren, wird der Rasen teilweise geschnitten von Genossenschaften, die das in ihrer Freizeit machen, zum Beispiel, wenn er ein bisschen zu nass ist. Der Rasenschnitt, den machen wir dann in die Grünabfuhrcontainer und glaube, am Montag oben kommt er jeweils auf die Strasse. Wenn der nass ist und dann drinnen ist, hat das keine Luft. Und dann sind die luftliebenden Bakterien nebendran. Also wenn etwas ganz gewaltig stinkt, was schon ein, zweimal passiert ist in den letzten Jahren, ist effektiv der Rasenschnitt im Container, genau, wenn er nass ist. Kompost stinkt, wenn du angehst und mit der Gabel durchmachst und den Kopf drüber hast und es ein bisschen schmeckt. Weil es zum Beispiel ein Klümpel hat, wo etwas geklebt hat und da keine Luft drankommt, das ist normal. Wenn du einmal in der Woche durchmachst, ist Geruchsbelästigung minimal.
Und jetzt, du hast vorher gesagt, feucht, ja, aber wenn es jetzt ganz trocken ist, wie in diesem Sommer, was ist denn? Geht ihr euren Kompost gießen?
Mhm. Unter Umständen, ja.
Also das ist, ich glaube, so und so auch, dass es gut funktioniert, ist, mhm, nebst dem Kleinschneiden, finde ich, regelmäßig kontrollieren, wie die Feuchtigkeit ist. Und jetzt, den Sommer haben wir, obwohl es so heiß geschreckt ist, wie im August, haben wir das Gefühl gehabt, er ist eigentlich knapp zu feucht. Und weil wir eben beim Raussieben das Gefühl haben, es hat so viel Häcksel, die nicht vergangen ist. Vielleicht haben wir so viel Häcksel drin, aber es braucht es einfach, ja, dass es gut schafft.
Dünnt ihr denn euren Garten selber bewirtschaften oder habt ihr eine Gärtnerei, die das macht?
Der Garten wird bewirtschaftet von einem Gartenteam, das aus Genossenschaften besteht. Die Ausnahmen sind die grossen Bäume und auch Neupflanzungen, die wir extern vergeben. Aber das sind auch wieder ein paar Leute, die das im Stundenlohn machen. Ein Gartenchef, der das schon relativ lange macht, der ist auch in dem Sinn Gärtner. Und sonst sind das aber Leute, die andere Jobs haben und dann auf Instruktion halt Rasenmähen oder Jäten oder Büschschneiden.
Sonst wäre es ja noch so, dass unter Umständen Leute, die Mieter sind in einer Siedlung oder in einem grösseren Haus, dann auch noch müssen mit der Hausverwaltung reden, ob sie einen Kompost machen dürfen. Und der muss dann vielleicht noch mit einem Gartenunternehmen reden oder den Gartenbetrieb. Oder gibt es dann nicht auch dort ein bisschen Komplikationen?
Das ist leider schon so, dass in vielen Liegenschaften muss der Hausbesitzer oder die Verwaltung informiert werden. Also wir können unmöglich einfach, nur weil jemand in einem Haus gerne Kompost hat, die müssen schon zuerst das Okay haben von der Liegenschaft. Weil sonst können wir einen Postwenden wieder abholen. Den Fehler haben wir auch erst zweimal gemacht, bis wir gemerkt haben, die Verwaltung muss das Okay geben. Dann funktioniert es.
Wenn dann so Initianten wie ihr beide zum Beispiel, muss man unterschiedliche Systeme sensibilisieren und mit denen können spielen, damit sie dann wirklich einstimmen. Und die haben jetzt eure Genossenschaft gehabt, die wir müssen überzeugen. Manchmal ist es vielleicht irgendwie tatsächlich eine relativ anonyme Hausverwaltung.
Genau, und oft leider halt immer noch funktioniert es nicht. Sind die noch wie die alten Herren oder Damen hier in den Genossenschaften, die haben das Gefühl, der Kompost stinkt. Und das ist sehr schade, ja, das gibt es halt leider immer noch. Nicht mehr so viel, wir haben gemerkt, es geht schon besser, aber es gibt es doch immer noch.
Jetzt ist ja eure Kompost schon eine Realität, gell? Die produzieren jetzt die erste Karelle voll Kompost und können die verteilen. Ist es ein Erfolg, der zur Kenntnis genommen wird?
Nein, es geht relativ still vor sich. Weil, wenn man das so ein bisschen grösser möchte machen, dann müssen wir einen Termin machen, sagen mit den Sensiblen, und dann müssen wir das Thema verteilen, und dann wäre das also vielleicht eine Zelebrierung von dem Akt. Aber ich glaube, aus Zeitgründen haben wir das bisher nicht so gemacht. Es ist halt generell auch da so, in dieser Genossenschaft, die Sachen, die gut laufen oder das, was schön ist, wird selten extra erwähnt. Man hört eher dann mal etwas, wenn es nicht gut läuft, dass irgendwie da hinter dem Busch nicht schön geschnitten oder, also, oder der ist gar noch nicht geschnitten oder so. Und quasi so ein Lob. Mir ist es gleich, ich brauche das auch nicht. Ich mache es ja nicht, um irgendwie die Anerkennung zu bekommen. Nein, das ist effektiv nicht.
Vielleicht brauchst du noch ein paar Jahre und dann geht deine Timeline noch richtig.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage jetzt ganz richtig verstanden habe. Der Erfolg vom Produkt, von der Art, die wir haben.
Und von der Tätigkeit.
Und okay, also der Erfolg vom Produkt wird geführt, dass der, der schon Karren austreibt, smilet, weil er weiss, dass das der beste Dünger ist, was auf der Welt geht. Aber der Erfolg, den wir feiern, ist ja eigentlich der, dass all die Befürchtungen nicht eingetreten sind, dass es gut funktioniert hat. Die Hausverwalter haben natürlich bei uns eine GV, Entschuldigung, eine Genossenschaft, hat ja auch immer einen gewissen ökonomischen Anreiz. Was kostet uns das, was bringt uns das, was ist mit einem Risiko für das verbunden? Für uns ist es so gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, uns kostet das quasi nichts, die Stadtgärtnerei hilft uns mit dem, ist das für die GV viel einfacher gewesen, zu entscheiden, zu sagen, ja, weil es kostet uns nichts. Und der Erfolg an und für sich ist halt der Erfolg, den man in der Schweiz so kennt. Dadurch, dass die ganzen Probleme nicht eingetreten sind, macht es da keinen. Aber das ist schweizerische Feiern von einem Erfolg.
Durch das Mieter und Mieterinnen häufig durchmühen, wenn sie einen Kompost im Garten wollen, sind grössere Liegenschaftsverwaltungen. Man denkt dort manchmal noch, dass es der Weg Streit unter Nachbarn könnte geben. Wir haben aber auch über einen positiven Trend geredet, ausgelöst durch Corona. Dort hat man sich einfach mehr Zeit für die eigene Umgebung genommen. Die Bettina Janisch hat da müssen arbeiten und wir haben zu dritt weitergeredet. Mit der Kompostberaterin Edith Egli am Tisch wollte ich noch ein bisschen von ihrem Know-how profitieren. Und vom Alain Aubert wollte ich wissen, ob sie in ihrer Gruppe spezielle Lernerfahrungen gemacht haben.
Eine Lernexperience, das ist für die, die in der Kompostgruppe selber sind. Oder? Ich habe mein Leben lang kompostiert. Ich hatte einen gewissen Grund-Know-how, aber jetzt durch den Kontakt mit der Stadtgärtnerei habe ich und die 6-7 Leute, die immer in dieser Kompostgruppe sind, jetzt natürlich ein sehr starkes Learning mitgenommen. Also wir können auch die Fragen von den Leuten beantworten. Und was die positiven sozialen Aspekte von uns in der Genossenschaft ausmacht, das ist eher noch ein Treffpunkt am Kompost. Der ist am Mittwoch offen. Wir haben dadurch, dass es relativ gut funktioniert hat mit dem Schnetzeln, haben wir relativ schnell eingeführt, okay, ihr könnt am oben vorher, wenn ihr den Abfallsack rausstellt, eure Behälter deponieren. Und das ist auch so, am Anfang haben wir reingeschaut in das, was sie gebracht haben. Jetzt weiss ich, wenn der kommt, dann kippe ich den Kessel ein, weil das klappt. Und dann kriegt man vielleicht auch noch Fragen, die nicht mit dem Kompost zu tun haben. Es ist so, dass ich persönlich zu der Zeit, wo wir den Kompost gemacht haben, ein normales Genossenschaftsmitglied war, jetzt seit Juni diesen Jahres im Vorstand bin. Also mittlerweile ist es tatsächlich auch so, wenn ich rum bin, kann man auch über Heiznebenkosten aber auch nicht vorstellen. Und dann kommen mal zwei, drei zur gleichen Zeit, bleiben mal zwei, drei stehen, Nachbarn, die sich dann auch unterhalten. Und das ist ein gewisser sozialer Aspekt, dass das jetzt ein grosses Learning für die gesamte Genossenschaft ist, weniger.
Also das kann ich auch bestätigen. Das sehe ich auch immer in Mehrfamilienhäusern. Wenn die anfangen zu kompostieren, das ist schon ein Treffpunkt. Die Leute kommunizieren miteinander, was sie wahrscheinlich vorher weniger gemacht hätten. Das ist also schon ein der grossen Pluspunkte vom Kompostieren hier in Basel, dass sich die Leute treffen. Das gleiche auch bei den Quartierkompostplätzen, oder?
Viele geht es halt nicht darum, gerade für ältere Leute, ihre Küchenreste da hinzubringen. Also, dort geht es darum, mit jemandem zu schwätzen. Die bleiben oft stehen und bläudeln miteinander die ganze Zeit, während der Zeit, wo der Kompost offen ist. Und das ist doch einfach toll. Also das Kompostieren ist quasi wie früher der Dorfbrunnen. So ein kleiner Ersatz für den Dorfbrunnen, wo man doch einfach Zeit hatte und geschwätzt hatte. Ja. Also ich wollte auch noch einmal etwas sagen. Wenn Leute in einem Mehrfamilienhaus also anfangen zu kompostieren, also sich an mich wenden und dann kompostieren und dann machen viele andere Leute in einem Haus mit, wenn dann die wegzügeln, dann wollen die in ihrer neuen Wohnung oder Haus wenn die auch einen Kompost. Also es dreht sich schon wieder, das ist ein bisschen ein Schneeballsystem. Das haben wir enorm gemerkt. Vor 30 Jahren ungefähr hat die Kompostierung in Basel angefangen. Da haben wir noch aktiv Werbung machen. Wir müssen auf dem Mähplatz stehen. Ja, eine Haufen tolle Sachen unternehmen, Märzstände machen und weißt du, gucken was alles, oder? Und jetzt sind wir froh, wenn wir nichts mehr machen müssen, also wenn wir nicht fest in den Medien kommen, dass es Kompostberatung Basel gibt, weil sonst werden wir überflutet. Das hat man auch gemerkt in der Covid-Zeit. Das war unglaublich, wie uns die Leute angerufen haben. Ich meine, gerade ein Drittel mehr.
Es gibt wirklich ein bisschen einen heimlichen Trend, tönt das fast ein bisschen. Gehen wir doch aber noch mal ganz kurz zurück, vielleicht wirklich zum Fach-Know-how. Der Alain hat vorher gesagt, er habe auch schon lange kompostiert, aber er habe von dir jetzt noch mal etwas gelernt. Willst du vielleicht kurz sagen, was darf man machen, was darf man nicht machen?
Also beim Kompostieren muss man, wie gesagt, die drei Regeln befolgen. Und wenn man die drei Regeln befolgt, dann kann man so ziemlich alles auf den Kompost tun. Es gibt einfach drei Sachen, die man nicht kompostieren kann. Und das erste davon ist Erde. Also Erde muss man nicht in den Kompost tun, weil die ist ja schon von diesen Tierchen, von diesen Kleintieren, von den Mikroorganismen umgewandelt worden. Also Erde hat nichts zu suchen im Kompost. Das zweite, was sicher nicht in den Kompost gehört, ist Holzasche. Das darf man auch nicht im Garten verstreuen, weil dort hat es viel Schwermetall, wie zum Beispiel Chrom drin, wo einfach nicht in unsere Boden gehört. Und das dritte ist Knochen. Das kann man auch nicht kompostieren. Alles andere, eben Zitrusfrüchte, das ist problemlos, wenn man sie richtig kompostiert, wenn man sie verschneidet, geht das problemlos und man findet keine chemischen Rückstände mehr. Und was man auch, wenn man es gut macht, kann gut kompostieren, das sind ein bisschen Speisreste, ein bisschen Spaghetti, wenn man noch nicht wenig Spaghetti halt einfach wirklich 5 Tage lang vergessen hat im Kühlschrank, darf man das auch kompostieren, aber halt nur, wenn man es wirklich gut macht. Und in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Genossenschaft sagen wir auch eher keine Speisreste drin tun. Weil vielleicht hat er mal irgendwie der Mieter XY hat eine Party gehabt, von 10 Leuten gekocht, dann ist nur jemand gekommen und dann hat er irgendwie, ich weiss auch nicht, 20 Liter Spaghetti zu viel. Und wenn er dann die auf den Kompost bringt, ich meine, das wäre dann schon zu viel. Oder? Aber wenn jemand selber kompostiert für sich, in einem Einfamilienhaus oder wirklich seine Mieter ganz gut kennt, dann kann man auch mal Speisreste drin tun. Ja.
Wir haben vorhin noch ganz kurz mal über Innovation geredet. Es gibt ja seit einer Zeit ein Start-up, das finde ich wirklich cool, das habe ich vor langer Zeit noch mal gesehen, die Wormit oder Wormup.
Ah, der Wormup, ja. Genau. Wurmkomposter.
Wurmkompost. Das klingt mich jetzt auch noch eine lustige Idee. Was hast du für eine Meinung dazu? Also, da kann man sogar in der Wohnung kleine Container aufstellen, da sind nicht so Keramikgefäße und Würm dazu geben.
Also da wird überhaupt verrutscht. Es gibt ganz viele verschiedene Kompostsysteme. Das eine ist nicht besser als das andere. Es gibt einfach so einige, die schneller gehen, so, die ein bisschen einfacher sind. Und das Wurm, der Wurmkomposter, der hat seine Berechtigung. Eben, man kann ihn in die Wohnung hinein. Er hat aber auch grosse Nachteile. Die Würmchen, die vertragen es zum Beispiel nicht, wenn es kälter ist als 10 Grad. Also man kann ihn nicht auf dem Balkon stehlen, weil dann ist, also über den Winter, dann sterben sie, verfrieren sie. Das Gleiche auch, wenn es über 25 Grad ist, finden das die Würmer eben auch nicht mehr toll. Dann haben sie zu heiß. Und viele, viele Anfragen bekomme ich leider von solchen, die Wohnkomposter hatten, wo dann halt all die Würmer gestorben sind. Aber wenn man die Regeln beachtet, dann funktioniert das bestens. Aber das sind meistens wirklich ganz kleine Haushalte. Weil die Würmer haben nicht so einen wahnsinnigen Durchlauf. Man kann nicht viel Küchenreste pro Woche auf so einem Wurmkompost tun. Wohingegen, wir arbeiten hier mit den Mikroorganismen. Die
je mehr, desto besser. Oder? Je mehr Küchenreste kommen, desto besser wird das, desto heißer wird das, desto schneller geht das. Also wenn mehr Küchenreste hat, wo man will, also Rüstreste hat, wo man will, kompostieren, dann ist natürlich so ein ganz gewöhnlicher Silo-Kompost viel einfacher.
Meine Mama ist natürlich eine super, wahnsinnig tolle Schrebergärtnerin.
Ah, ja.
Gesehen, aber immer noch eigentlich. Mhm. Vom Herzen her ist sie das logisch, wie sie immer. Sie ist einfach das unterdessen sehr alt. Mhm. Sie hat immer einen Kompost gehabt. Mhm. Und einer von diesen ganz grossen Keimen, oder? Und sie ist in den Augen umstechen. Mhm. Und sie hat mir auch relativ bald einmal gesagt, weißt du, Claudia, für dich rentiert sich das nicht. Gibt es so etwas wie eine Minimalgröße?
Nein, das gibt etwas. Wir bieten das in Basel auch an, wenn Leute keinen Hinterhof haben, aber einen Balkon haben und einen Quadratmeter Platz haben, bekommen sie von uns so einen 80-Liter-Kübel. Und ich zeige ihnen dann, wie sie mit diesem kleinen Behälter kompostieren können. Dort ist es allerdings schon ein bisschen schwieriger. Also, weil dort, wenn man dort einen kleinen Fehler macht, einmal nicht genug Häcksel, dann können wir halt schon von gerade fliegen. Und dann hat man sie gerade im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Aber es funktioniert. Ja.
Aber das ist kein Wurmkompost, das ist einfach der Balkonkompost.
Nein, das ist ein Balkonkompost, der auch mit den Bakterien läuft, ja. Der funktioniert, genau. Und das funktioniert bestens, also man kann als alleinstehende Person kann man locker kompostieren. Das lohnt sich. Ja.
Ich habe effektiv mit dem Wurmkompost angefangen.
Ja.
Wir haben einen im Keller gehabt, ich habe den von einem Nachbarn geerbt. Und ich muss ganz einfach sagen, für mich war das ein bisschen ein Hobby gewesen, weil ich habe die Würmchen gefüttert. Das heisst, ich habe in meinem Prozess, ich bin Vegetarier, viel Gemüse, viel Abfall, ein 2-Personen-Haushalt wird auch Wurmkompost. Also etwa das, was das Startup einfach kauft, das wäre zu viel. Das heisst, ich habe bei mir in der Küche aussortiert, ich habe gewusst, Würmchen mögen das und das mögen sie weniger. Und dann habe ich immer eine Wurmschale gehabt, wo ich den Kompost gelagert habe, effektiv ein bisschen gewartet habe, dass er ein bisschen reif genug ist für die netten Würmchen. Ich habe die Würmchen gezüchtet und habe die dann effektiv am Schluss in den Kompost reingemacht. Und den Wurmkompost habe ich einem Kollegen in St. Gallen gegeben. Der hat keine Möglichkeit zu kompostieren. Der hat ihn jetzt den Sommer über auf dem Balkon gehabt. Der wohnt allein. Ist auch Arzt, also schafft viel, ist wenig daheim. Und für ihn ist das gerade so eine Grösse. Also der Wurmkompost ist eine aufwendige Notlösung, wenn man entweder diszipliniert ist oder das als Hobby sieht. Aber zum praktischen Kompostieren, also einen Kompost für mich haben, ist klar nicht so probiert.
Etwas draussen, gell? Ja. Okay, jetzt stelle ich euch auch nochmal eine Wissensfrage. Warum sollte man eigentlich keine Gartenabfälle reinschmeißen? Also mal abgesehen vom Rasen, das habe ich jetzt begriffen. Aber jetzt zum Beispiel Blätter, Laub und so.
Das kann man schon. Also in einem normalen Kompost kann man das schon rein tun. Aber eher in der Genossenschaft. Du über Genossenschaft?
Geld. Sicher kann ich Blätter, sicher kann ich Rasenschnitt in Kompost reinmachen. Bei Rasenschnitt ist es aber so, wenn nur Rasenschnitt ist, dann pappt er und dann stinkt er. Wenn ich Rasenschnitt mit genug zum Beispiel Häcksel mische, dann ist das beste Stickstoff, der am Boden liegt. Das ist eigentlich, was ich will. Aber der Aufwand, um diesen Rasenschnitt mit dem richtigen vermischen, der Aufwand, um all das Schnittgut von diesen Büschen Häcksel klein machen und dort reinbringen. Erstens, ich habe keine 4. Ich habe dort hinten eine Armada von 20 von denen, um den ganzen Garten zu verarbeiten. Und dann ist es auf der kurzen Nutzenverhältnis. Die Stadt bietet uns mit diesen Griendonnen für den regulären Gartenschnitt, der anfällt, einfach eine super Lösung. Eine günstige Lösung. Anderes Beispiel. Es gibt Genossenschaften, die möchten Wassertonnen. 300 Liter Wasserfässer. An allen Häusern. Super Idee. Und jetzt rechnen wir uns aus, was Wasser kostet und wie viel diese Tonne wird fassen in Geld, Wasser in Geld. Und dann merke ich, ups, das lohnt sich gar nicht. Und da ist die Frage, wo suchen wir den Trade-off? Ökonomische Motivatoren für unsere Mieter sind, okay, im Sommer stinkt die Abfall nicht, weil du den Kompost nicht im Abfall hast. Dann musst du die Abfall nicht halb leer rausstellen. Du sparst Geld und du hast weniger Großbelastung. Aber sonst, wir haben keine ökonomische Motivatoren für die Mieter oder für uns als Genossenschafter zum Gartenschnitt kompostieren. Also ja, man kann, aber es lohnt sich nicht.
Bei so einer grossen Liegenschaft lohnt es nicht. Genau. Ja. Aber wenn man nur so einen Einfamilienhausgarten hat oder ein kleines Miethaus, dann kann man wirklich auch sinierte Rasenschnitte drin tun und ein bisschen von den Bäumen daschen, das man zugeschnitten hat. Das kann man durchaus drin tun.
So habe ich das gelernt bei meiner Mama daheim. Alles in unserem Garten ist in den Kompost reingekommen und das hat genau verhebt. Der Kompost steht jetzt noch dort. Für den Nachmieter.
Also. Wunderbar.
Wir haben einen Buchen. eine sehr alte, sehr grosse Buche zu viel Laub. Und die Buchenblätter, die Keiben, die verrotten einfach kaum, oder? Da gibt es ja wahrscheinlich keinen Trick, oder?
Doch. Es gibt, wobei Buchenblätter sind schon klein, es gibt schon einen Trick. Also wenn man die kompostieren will, dann muss man sicher einmal das Hormel dazu tun. Und wenn man grosse Mengen hat, dann lohnt auch noch ein kalkhaltiges Steinmehl dazu tun. Das hilft dann, die Gerbsäure, die zum Teil die Blätter haben, zu neutralisieren.
Eben, man kann, und wie ist es mit Feuchtigkeit und
ja, das muss man natürlich. Ja, aber weißt, die Buchblätter sind schon klein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man lässt es fallen. Und dann am Schluss gehst du mal Mimoseneier drüber. Dann sind sie schon angeschnitten. Ja. Und dann geht das natürlich viel schneller.
Okay,
aber eben wie, ja, wie dort noch mehr Stickstoff dazu.
Ja.
Und eventuell ein bisschen Kalk dazu. Das könnte dann auch noch helfen. Aber wahrscheinlich reicht es schon nur, wenn du Stickstoff dazu tust und normal Küchenreste auch dazu tust.
Ja. Aber das Zeug mischen.
Ja,
es
ja,
gibt
mischen.
Zu viel vom einen, genau. Ist nicht gut, ist egal nicht in welche
genau,
Richtung.
Genau. Okay. Von der Natur und Stadt gewesen. Und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Edith Egli, der Benita Janisch und dem Alain Aubert recht herzlich für ihre Zeit. Wer Lust und Zeit hat, findet übrigens einen kurzen Blogbeitrag auf meiner Webseite zu den Nashornkäfern. Die werden 4 cm lang. Die sind ganz wichtig für unser Ökosystem und die legen ihre Larven gern im Kompost ab. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass man mir auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn folgen kann. Seit neuestem gibt es auch einen YouTube-Kanal. Und sonst noch einen kleinen Werbespot für meine Newsletter, wo man auf meiner Webseite Nature and the City abonnieren kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.